Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. Kunst entsteht nicht im leeren Raum. Das macht sich wohl am ehesten in der Literatur bemerkbar, die spätestens mit der Emanzipation des Bürgertums auch auf gesellschaftliche und politische Bewegungen immer wieder reagiert hat. Was kann die Literatur bewirken, wenn eine Gesellschaft die Ideen von Freiheit und Gleichheit in Frage stellt? Darüber wollen wir in dieser Sendung mit Regula Fenske sprechen, der Präsidentin des Deutschen Pen-Zentrums, dessen Jahrestagung heute zu Ende geht. Auch in New York gab es ein Pen-Treffen, dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem über das internationale Dokumentarfilmfestival München. Zuerst aber schauen wir nach Witten, wo heute die 51. Tage für neue Kammermusik zu Ende gehen. Ein Festival, das sicher nicht das ganz große Publikum anzieht, das aber zu den wichtigsten überhaupt für neue Kammermusik gehört. Der WDR-Redakteur Wilfried Brennecke und die Stadt Witten legten hier 1969 den Grundstein. Seitdem haben die wichtigsten Protagonisten der neuen Musik immer wieder ihre Werke in Witten auch uraufgeführt. George Kurtag zum Beispiel, der in Witten schon bekannt war, bevor er international gefragt wurde, oder Helmut Lachenmann, Janis Xenakis, Hans-Werner Henze, dessen Musik wir gerade gehört haben, und viele mehr. Bei den Kammermusiktagen setzte man auch immer auf den Dialog mit dem damaligen Ostblock. Auch das sicher ein nicht unwichtiger Beitrag zum Kulturaustausch. Dieses Jahr finden die Wittener Tage für neue Kammermusik nicht am letzten Aprilwochenende, sondern im Mai statt. Jörn-Florian Fuchs ist für Kultur heute vor Ort. Ja, und dieses Jahr steht Ondřej Adamek im Fokus, ein junger Komponist aus Prag. Es gab gleich zwei Uraufführungen von ihm, unter anderem Schlafen gut warm. Und die andere, Jörn-Florian Fuchs, die läuft in diesem Moment.
Ja, die läuft tatsächlich, und beide Stücke haben aber eine große Ähnlichkeit, was die Entstehung betrifft. Adamek hat zwei Musiktheaterwerke geschrieben, das erwähnte Schlafen gut warm. Dieses Stück, das es hier im ersten Konzert gab, bezieht sich auf die Oper, auf das Musiktheater Alles klappt, das bei der Münchner Biennale letztes Jahr herauskam. Und kennzeichnend für die Musik von Adamek ist ein sehr spielerischer Zugang, was Instrumente betrifft, vor allem, die er gerne selber baut. Es gibt da die inzwischen berühmt gewordene Air Machine. Das sieht aus wie ein, ja, fast wie so ein Jahrmarktsgerät, wie so eine Orgel aus Luftballons. Aber das entpuppt sich dann als einerseits sehr witzig, humorvoll, andererseits aber auch als sehr kräftig dissonant und durchaus als ein veritables Musikinstrument. Hier gab es diese Air Machine, und eher ironisch am Ende, da wird nämlich ein kleines Schweinchen aufgeblasen und anschließend wird die Luft wieder rausgelassen und das quietscht dann wunderbar.
Ein Luftballonschweinchen, nehme ich an.
Genau, ja, ich will mal hoffen, dann, also ich aus der Ferne gesehen. Das war sozusagen der humorvolle Teil, der ernsthafte Teil. Auf der einen Seite eben dieses Stück Schlafen gut, Punkt warm. Da hat Adamek von seinen Großeltern Briefe ja vertont, in Hauchen, in Atmen umgesetzt, zum Teil auch mit Luftpumpen gearbeitet. Diese Großeltern waren im Konzentrationslager Theresienstadt und haben sehr harmlose, freundliche Briefe geschickt, wie es geht uns gut, das Wetter ist schön etc. pp. Und natürlich ist der Abgrund in dem Ganzen, wenn man die Geschichte kennt, was danach passiert ist. Das ist ungeheuer eindrucksvoll. Und das zweite Stück, das ich von der Probe her kenne, aus der Uraufführung, die jetzt gerade läuft, bin ich rausgegangen, habe aber etwas Musik mitgebracht. Das bezieht sich auf ein Stück Seven Stones, das in Aix uraufgeführt wurde, auch eine Oper. Und da haben wir jetzt die unterschiedlichen Qualitäten von Steinen. Die sind nämlich bedrohlich, aber manchmal sind sie auch ganz fein und schön und haptisch. Und hier ist ein kleiner Höreindruck.
Remains out of, remains out of.
Ja, Ja, dieses Stück heißt Man Time, Stone Time und es ist klar, dass da Adamek auch immer selber die Musikerinnen und Musiker präpariert und vorbereitet, wobei wir hier noch das WDR-Symphonieorchester unter Michael Wendeberg gehört haben und das Ensemble Nesavant, ein Ensemble, das exklusiv eigentlich gegründet wurde für die Uraufführung dieser Oper in Aix.
Aber wenn Sie gerade, Herr Fuchs, von Symphonieorchester sprechen, wie eng ist denn eigentlich der Begriff neue Kammermusik gefasst in Witten?
Ja, es geht schon eigentlich im Kernrepertoire geht es um Uraufführungen, die der WDR in Auftrag gibt mit Partnern zusammen in diesem kleinen Bereich, also für Streichquartett, für kleines Ensemble. Es gibt nur dieses eine Stück, das eben größer besetzt ist, beziehungsweise das eine Abschlusskonzert. Aber Kammermusik ist hier auch zu verstehen im Sinne von Klangkunst. In diesem Jahr gibt es die sogenannten Spielstationen. Ich glaube, eine läuft jetzt gerade noch an verschiedenen Ecken in Witten, kann man eine Ampel selber vermeintlich schalten und kriegt dann alle möglichen Geräusche, etwa an einer Kreuzung. Manos Tsangaris hat im sogenannten Help-Kiosk, der für Flüchtlinge gedacht ist und für Asylanten, hat er etwas installiert. Da sitzt man drinnen und bekommt die Geräusche von draußen verstärkt und einiges ist gespielt. Das sind Akteure und Musiker und anderes sind die kontingenten Klänge der Straße. Und auch noch etwas sehr, sehr Schönes war von Bablina Meyerhans eine Installation, eine Performance in einer alten Kegelbahn, wo wir also zu verschiedenen Stationen kommen, herrlich schmodderig alles. Und am Ende dürfen und müssen wir auch selber kegeln. Da muss ich dazu sagen, dass ich extrem verloren habe. Und das hat also überhaupt nicht geklappt, aber die Musik war umso besser. Und es gab dann am Schluss noch ein Bierchen, das man allerdings nicht trinken durfte, weil dann kam irgendwann die Stimme, es ist alles nicht so prickelnd hier. Und dann wurde eine Aspirintablette in dieses Bierglas hineingegeben. Und wir haben also als prickelnden Genuss das Auflösen dieser Tablette erlebt.
Jörn Florian Fuchs über die 51. Ausgabe der Wittener Tage für neue Kammermusik, die heute zu Ende gehen. Von der Musik zum Film und vom beschaulichen Witten ins mondäne München. Dort findet seit Mitte der 80er Jahre das internationale Dokumentarfilmfestival München, kurz DOCFEST, statt, das mittlerweile zu den größten Europas gehört. Am Mittwoch ist es gestartet. 159 Produktionen aus 51 Ländern stehen auf dem Programm, das noch bis zum 19. Mai läuft. Und zwar nicht nur in den Kinos der Stadt, sondern auch zum Beispiel im NS-Dokumentationszentrum, im Literaturhaus, in den Münchner Kammerspielen und unter freiem Himmel. Schwerpunkte liegen dieses Jahr auf dem Verhältnis von Mensch und Natur, auf Russland. Außerdem widmet sich eine Retrospektive dem Werk der Filmemacherin Hedi Honigmann. Tobias Krone berichtet.
Die Bedrohung, sie kreist über den Menschen wie ein Sinnbild der sozialen Schere, über der australischen Zivilisationswüste, über den Protesten in Venezuela und auch über dem Manhattan, das sich kein Normalsterblicher mehr leisten kann. Das Surren der Helikopter haben gleich mehrere Dokumentarfilme auf dem ersten DOCFEST-Wochenende als Geräusch unserer Zeit entdeckt. Wie der schwedische Regisseur Fredrik Gerten, dessen Film Push am Freitagabend im Deutschen Theater München Deutschland Premiere feiert. Er versucht, der weltweiten Immobilienspekulation auf den Grund zu gehen.
Der Film begleitet die UN-Kommissarin für das Menschenrecht auf Wohnen an diese Orte der Welt. Und der Film ist auf eine gewisse Art auch sehr unterhaltsam, weil wir tolle Begegnungen haben, auch mit Immobilienmaklern. Also der guckt sich auch beide Seiten an. Der setzt so ein bisschen den Kontrast der Menschen, die mit Immobilien handeln und die Menschen, die unter dem Immobilienhandel ganz schön leiden.
Daniel Sponsel, seit 2005 Festivalleiter, hat das Münchner DOCFEST zu einem der größten europäischen Festivals für den Dokumentarfilm gemacht. 50.000 Besucher erwartet man in diesem Jahr. Das Festival setzt seinen Fokus neben den aktuellen gesellschaftlichen Problemen auch auf das Verhältnis des Menschen zur Natur. Das ist mehr oder weniger intakt, wie der dänische Filmemacher Jannik Splitsbøl mit seiner Dokumentation Dreams from the Outback über die letzten Aborigines zeigt.
Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich als Trinker hier noch den Hügel raufkomme. Aber es geht ja.
So wie der alte Gabriel, der rituelle Tänze aufführt, versucht auch ein Teil der Jugend, alte Traditionen wieder aufleben zu lassen und dem Trauma der kulturellen Auslöschung und dem Alkoholismus zu entgehen. Jannik Splitsbøl.
They go hunting, they know their way around nature.
Sie gehen jagen, sie finden sich in der Natur zurecht. Aber gleichzeitig hören sie Rapmusik, haben sie iPhones, sind mit der Welt verbunden. Sie kennen die Großstadt Melbourne, aber sie bleiben lieber in ihrer Heimat. Und das kann uns irgendwie Hoffnung machen. Das DOCFEST will den Blick weiten für unbekannte Orte. auch wenn die manchmal ganz nah sind. Das gelingt auch der Regisseurin Elke Lehrenkraus mit Larvmobil, einer beeindruckenden Milieustudie der B188 zwischen Gifhorn und Wolfsburg. Im Wald reiht sich Wohnmobil an Wohnmobil, in denen Prostituierte ihre Dienste anbieten. Der Film kommt ihnen, ihren Zuhältern und ihren Freiern schockierend nah. Ich suche was Spezielles. Deep Throat. Kannst du das machen? Wir können es probieren. Wie viel willst du dafür? Das Doppelte von einmal blasen, das wären also 60. Schluckst du auch? Das kostet dann auch extra. Im Film sieht man, wie die Hure Rita nach diesem Gespräch mit den Augen rollt, ein Kreuzzeichen macht und mit dem Freier im Wohnwagen verschwindet. Die Prostituierten aus Afrika und Osteuropa erzählen von Missbrauch und Entwürdigung und gewinnen im Film ein Stück ihrer Würde zurück. Sie machen keinen Unterschied zwischen dir und einer Ware aus dem Supermarkt. Sie machen alles, was sie wollen. Sie benutzen dich nur. Das Zusammenleben im multikulturellen Europa kann aber auch funktionieren. Spielerisch, wie in Gods of Molenbeek. Lamin, was ist eigentlich ein Muslim? Ein Muslim ist jemand, der kein Schwein isst. Eigentlich wollte die Finnin Reta Huhtanen nur ein Porträt über ihren Neffen Athos und dessen muslimischen Freund Lamin machen, denn die beiden Erstklässler unterhalten sich regelmäßig über ihre Suche nach Gott. Die Kamera folgt allein ihnen durch Parks und eine Moschee, zeigt die Welt der Erwachsenen nur verschwommen. Doch dann passieren islamistische Anschläge in Paris und Brüssel. Und der Brüsseler Stadtteil Molenbeek, in dem die Kinder aufwachsen, wird bekannt als die Heimat der Attentäter. Lamin und Athos müssen mit der Gewalt umgehen. Und sie bleiben trotzdem Freunde. Reta Huhtanen. What is important in this film and in those kids, wichtig im Film ist, die Kinder haben keine Vorurteile. Sie sehen immer das, was sie verbindet, nicht das, was sie trennt. Sie haben nicht die Vorurteile, die viele von uns sehen. Neugierig sein gegenüber dem anderen, das ist der Ausweg aus vielen Problemen unserer Zeit, den man auf dem Dogfest München lernen kann.
Tobias Krone mit einem ersten Eindruck vom Dogfest in München, das noch eine Woche lang Programm bietet. Und gleich mehrere Filme beschäftigen sich am Donnerstag mit Istanbul, auch mit der schwierigen Lage der Künstler und Journalisten und der Meinungsfreiheit in der Türkei. In Deutschland wurde das Thema auch durch Deniz Yücel zu einem Politikum, der ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis inhaftiert war und dort gefoltert wurde, wie er am Freitag zu Protokoll gab. Für die Freiheit des Wortes in der Türkei plädiert auch das PEN-Zentrum Deutschland, das Yücel gestern als neues Mitglied aufgenommen hat. Das PEN-Zentrum, PEN für Poets, Essayists, Novelists, kam in Chemnitz zu seiner Jahrestagung unter dem Motto »Endlich morgen vielleicht« zusammen. Chemnitz ist sicher ein hochsymbolischer Ort, der letztes Jahr durch rechte Aufmärsche und Hetzjagden auf Ausländer auffiel. Heute geht diese Jahrestagung mit einer Erklärung zu Ende. Die Freiheit der Kunst muss verteidigt werden. Ich konnte heute Nachmittag mit der Präsidentin des Zentrums, Regula Fenske, sprechen und wollte von ihr wissen, wo sie die Freiheit der Kunst gefährdet sieht.
Die Freiheit der Kunst ist leider an sehr vielen Orten gefährdet, weltweit. Und unser Blick geht ja auch sehr, sehr oft über den Tellerrand in andere Länder. Sie haben die Türkei erwähnt. Oleg Sentsov war ein Thema, der ist zum Ehrenmitglied ernannt worden. In Deutschland natürlich, hier an diesem Ort Chemnitz auch noch dazu. Leider ist die Freiheit der Kunst und die Freiheit des Wortes bedroht durch staatliche Eingriffe in vielen Ländern. Sie ist bedroht aber auch durch Menschen, die nicht offen sind und dann nicht mehr zum zivilisierten Austausch, sondern zu Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung greifen. Das ist jetzt ein weites Feld.
Nun muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass Chemnitz als Ort der Jahrestagung schon 2016 feststand. Letztes Jahr gab es die Ausschreitung. Gab es da Überlegungen, vielleicht den Ort zu wechseln oder eher ein jetzt erst recht?
Es gab keine Überlegung, den Ort zu wechseln. Sie haben recht, das Motto jetzt erst recht, das war richtig. Und wie die Frau Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, die wir alle sehr schätzen gelernt haben, wie sie zu Recht beim Empfang am ersten Abend sagte, wir lassen uns jetzt doch nicht von den anderen die Themen vorschreiben und das freie Wort verbieten. Jetzt halten wir erst recht dagegen. Und wir haben wirklich Chemnitz von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Das will ich hier doch sofort einmal betonen. Die Stadt hat uns mit offenen Armen empfangen. Wir haben ein weltoffenes Chemnitz kennengelernt. Das heißt nicht, dass wir jetzt die anderen Probleme verdrängen und nicht so ernst nehmen. Aber die betreffen uns ja tatsächlich überall in Deutschland und leider auch darüber hinaus in Europa.
Sie sind ja auch gezielt an Orte gegangen, die letztes Jahr von Übergriffen betroffen waren. Restaurants zum Beispiel. Sie haben öffentliche Lesungen gehalten.
Ja.
Was war das da für ein Publikum? Was haben Sie für eine Reaktion bekommen? Also haben Sie die Chemnitzer erreicht?
Also ich konnte leider selber nicht an diesen Restaurantlesungen teilnehmen, weil zeitgleich noch ein anderer Programmpunkt stattfand. Aber von den Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, die dort gelesen haben, Nora Bussong, Tanja Kinkel, Eva Menasse, habe ich sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Das Publikum scheint sich so 2/3 Penn-Kolleginnen und Kollegen, 1/3 Chemnitzer gemischt zu haben. Das muss großartig gewesen sein. Und es hat dann auch ein Kollege noch vom Restaurant Shalom so besonders geschwärmt, weil das also dann auch noch kulinarisch ihm so gut gefallen hat. Und das ist ein Restaurant, in dem offenbar auch Bücherregale stehen, Feuchtwanger-Ausgaben. Also das hat viele doch sehr beeindruckt. Beim Empfang am ersten Abend, da hat die Oberbürgermeisterin gefragt, wer denn zum ersten Mal in Chemnitz sei. Und das war die doch überwältigende Mehrheit der Mitglieder aus dem alten Westen. Und da sind viele, viele Rückmeldungen gekommen, wie positiv überrascht auch die Kollegen waren von der Architektur, von der Stimmung in der Stadt und von dem, wie das alles abgelaufen ist. Also Chemnitz bewirbt sich ja als Kulturhauptstadt für 2025 und da drücken wir die Daumen und ich denke, dass das dieser Stadt sehr gut zu Gesicht stünde.
Ich würde gerne nochmal auf den russischen Regisseur Oleg Sentsov zu sprechen kommen, der in einem sibirischen Straflager inhaftiert ist. Wir haben über Denis Yücel gesprochen. Die Bundesregierung hat am Freitag die Türkei nach seiner Erklärung dazu aufgefordert, die Folter zu unterbinden. Ein AKP-Politiker reagierte auf die Anschuldigungen mit Ablehnung. Yücels Schilderungen widersprechen den ihm bekannten Vorfällen. Vermutlich wird also auf politischer Ebene nicht allzu viel passieren. Was kann Ihre Resolution, was können Worte in diesem Fall bewirken?
Wir müssen da einen sehr langen Atem haben und die Worte allein nützen nichts, aber sie müssen immer wieder, die Stimmen müssen immer wieder erhoben werden. Einmal damit die Fälle nicht in Vergessenheit geraten, damit wir immer wieder die Öffentlichkeit daran erinnern, damit wir immer wieder unsere Politiker daran erinnern, sich dann dort auch einzusetzen auf diplomatischem Wege oder auf den Wegen, die dann da zur Verfügung stehen. Und manchmal klappt ja dann auch etwas. Vor einem Jahr hatten wir einen leeren Stuhl auf unserer Jahrestagung in Göttingen, der Liu Xia gewidmet war, die damals in China ja noch unter Hausarrest, unter wirklich sehr schwierigen Bedingungen ihr Dasein fristen musste. Und im Juli, als wir eine Präsidiumssitzung gerade in Berlin hatten, kam die Nachricht, dass sie ausreisen konnte und nach Berlin kam an diesem Tag. Und der Name wäre mit Sicherheit in Vergessen geraten, wenn nicht immer wieder weltweit Organisationen wie wir und andere ja auch sich dafür stark gemacht hätten. Wir hatten dieses Jahr eben 2 leere Stühle. Der eine unserem Ehrenmitglied Selahattin Demirtas gewidmet, dem türkischen Oppositionspolitiker, der ja auch in der Haft ein wunderbares Buch geschrieben hat mit verschiedenen Geschichten. Das ist ja überhaupt in der Türkei ein Phänomen, dass dort jetzt in den Gefängnissen großartige Literatur entsteht. Man wünschte natürlich den Autoren andere Schreibbedingungen, als nun in einer Zelle zu sitzen. Aber denken Sie auch an vorher schon Asli Erdogan, die jetzt in Deutschland ist. Natürlich auch, weil da so viel Druck gemacht worden ist, weil dann auch die Bekanntheit irgendwann vielleicht doch einen Schutz gibt. Solange aber die Menschen in den Gefängnissen sitzen, ist das für ihr Durchhaltevermögen, für den Überlebenswillen auch ganz wichtig zu wissen, wir sind nicht vergessen. Es gibt Menschen in anderen Ländern, die denken an uns. Wir kriegen immer wieder Rückmeldungen von den Inhaftierten, wie wichtig in der Zelle dann eine kleine Postkarte sein kann oder ein kleines Solidaritätsschreiben. Man kann auch an Oleg Sentsov schreiben, das muss auf Russisch geschehen. Da gibt es auf der Webseite des Internationalen PEN auch schon etwas, was man dann per Copy und Paste einbauen könnte in einen Brief. Und da kann wirklich jeder etwas tun. Kann man auch bei sich zu Hause am Computer sitzen und dann einen kleinen Brief eintüten. Das ist doch wichtig, um dem Unrecht und der Brutalität, die in der Welt bestehen, etwas entgegenzusetzen.
Ich würde Sie gerne, Regula Fenske, zum Schluss dieses Interviews noch auf eine andere Sache ansprechen, denn in Ihrer Abschlusserklärung sprechen Sie auch noch mal die Fördermittel des Staatsministeriums für Kultur und Medien an, das sich für das Beethoven-Jahr 2020 sehr großzügig einsetzt. Friedrich Hölderlin und Georg Wilhelm Friedrich Hegel sind wie Beethoven ebenfalls 1770 geboren. Außerdem steht 2020 der 50. Todestag des Dichters Paul Celan an. Für Hölderlin, Hegel und Celan gibt es aber kein Geld. Ja. Warum nicht?
Ja, warum nicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das für mich völlig unverständlich ist. Und ich finde das doch ziemlich skandalös und hoffe, dass sich die Kulturstaatsministerin da noch einmal eines Besseren besinnt. Beethoven ist wunderbar und natürlich schätzen wir die Musik und schätzen diesen Komponisten. Aber Deutschland, das ja mal das Land der Dichter und Denker war, nun ganz darauf zu reduzieren, das finden wir doch ziemlich skandalös. Wir werden nächstes Jahr unsere Jahrestagung in Tübingen abhalten. Und das betrifft uns schon direkt, auch in den Gesprächen mit der Stadt und dem Land Baden-Württemberg, die natürlich an verschiedenen Orten auch Dinge planen. Aber da muss auch der Bund sich mit dazu bekennen. Ich kann das gar nicht verstehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum nicht. Vor allen Dingen, weil ja die Monika Grütters eine wirklich literaturliebhabende Frau ist und sie hat das auch studiert. Also man glaubt ja auch, wenn sie über ihre Begeisterung etwa für Jean-Paul und andere Dichter spricht. Und deshalb hoffen wir sehr, dass dies noch einmal überdacht wird.
Die Präsidentin des PEN-Zentrums in Deutschland, Regula Fenske, über die Jahrestagung in Chemnitz. Auch in New York traf sich der Schriftstellerverband PEN America. Anlass war das 15. internationale Literaturfestival. In diesem Jahr beschäftigte man sich mit den fließenden Grenzen zwischen Öffentlichem und Privatem. Open Secrets lautete die Überschrift, passend zu einer Gegenwart, in der die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Informationen immer mehr zu verschwimmen scheinen. Heute geht das internationale Literaturtreffen zu Ende. Prominente Autorinnen und Autoren wie Jennifer Egan, Mascha Gessen oder Dave Eggers waren zu Gast in New York. Max Böhnl hat sich für Kultur heute an die Grenzlinien begeben, die nicht nur in Politik und Gesellschaft immer mehr verwischen, sondern auch in der Literatur.
Mehrere Veranstaltungen widmeten sich sozialen Bewegungen, die auf persönlichen Zeugnissen beruhen und ohne das Internet wohl kaum diese Wucht entfaltet hätten, etwa MeToo. It Happened to Me brachte beispielsweise 7 Autoren und Autorinnen zusammen, darunter auch der französische Starautor Edouard Louis. Eine andere Lesung mit anschließender Diskussion mit dem Titel Siri, Where is my Democracy? Nahm sich die Auflösung des Privaten im Online-Bereich vor. Dabei ging es um Entdemokratisierung und die Ausforschung des Privaten durch staatliche Organe und Unternehmen. In einer weiteren erläuterte die Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff den von ihr kreierten Begriff Überwachungskapitalismus, den Datenfirmen wie Google und Facebook vorantreiben. Die literarische Verarbeitung dieser Dystopie ist mittlerweile keine Domäne des Science-Fiction-Genres mehr, sondern hat Einzug in die junge Literatur erhalten, etwa bei der aus Korea stammenden New Yorker Bestseller-Autorin Mary Choi.
Mit der Auflösung der Grenzen von Privatem und Öffentlichem engen sich auch die Handlungsfähigkeit und die Entscheidungsfreiheit der Einzelnen ein. Um nur ein Beispiel zu nennen, wer sich am Telefon äußert über irgendetwas, was ihn interessiert, wird sofort mit Werbebotschaften für ein Produkt bombardiert, das dieses Interesse bedienen könnte. Das ist wirklich gruselig. Natürlich spielt das eine große Rolle dabei, wie ich schreibe und was ich schreibe.
Mary Choys Erstlingsroman Emergency Contact ist eine Liebesgeschichte, die sich hauptsächlich per SMS-Mitteilungen entfaltet. Das Werk wurde im vergangenen Jahr auf die Bestsellerliste der New York Times aufgenommen. In ihrem zweiten Roman Permanent Record, der im September erscheinen wird, legt Mary Choi nach.
Darin geht es um einen ganz normalen sterblichen Jungen, der sich in einen sehr berühmten Popstar verliebt hat. Und diese Gefühle werden umso intensiver, je mehr er sie googelt oder ihr auf Instagram folgt. Das Internet ist ihm immer weit voraus. Seine Obsession mit ihr wird immer extremer. Das ist im Alltagsleben mit sozialen Medien gang und gäbe. Wenn man jemand auf Instagram folgt, der viel postet, dann kommt einem diese Person immer berühmter vor. Diese Wahrnehmung prägt dann die eigene Realität. Ein riesiger Teil meiner Charaktere ist davon beeinflusst, ganz klar.
Auch in den Kurzgeschichten der peruanischen Schriftstellerin Gabriela Wiener sind die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem verwischt.
Meine Arbeiten sind der Versuch, die Bedeutung des Persönlichen beim Kampf gegen Ungerechtigkeit und für die Erlangung von Rechten aufzuzeigen. Das Private, das Persönliche ist politisch. Das sagen Feministinnen seit Jahrzehnten. Und zum ersten Mal sehen wir das in der Praxis.
Damit meint sie MeToo. Die Aufhebung des Privaten sieht Gabriela Wiener als Chance.
Ich schreibe seit einem Jahrzehnt Texte, die persönliche Zeugnisse sind. Zum Beispiel über Gewalt, die Frauen angetan wird. Dank der Tatsache, dass sich Gewalt nicht mehr so einfach verstecken lässt als Privates, haben wir heute ein Narrativ, das an die Öffentlichkeit tritt und enthüllt und damit die Welt verändert.
Veränderung zum Besseren und parallel dazu die schleunige Abkehr von Halbgarem. So ließe sich die Erwartungshaltung der Literaturszene zusammenfassen, was den Umgang mit den Datenriesen angeht. In einer Twitter-Meldung der Festivalveranstalter hieß es beispielsweise, Geldstrafen für Facebook und Google seien unzureichend. Nur noch Gefängnisstrafen und die Beschlagnahmung von Vermögen könnten die Unternehmen zum Datenschutz verpflichten und von manipulativer Propaganda abhalten.
Max Böhnel berichtete aus New York und hier fehlen jetzt noch die Kulturmeldungen und die hat Katja Lückert.
Der Salzburger Stier ist der renommierteste Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum. Hinter dem Salzburger Stier stehen die öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Südtirol, die sich zu einer Radiovereinigung zusammengeschlossen haben. 1982 wurde der Preis zum ersten Mal vergeben. Während 15 Jahren wurde der Stier in Salzburg verliehen, dann ging er auf Reisen und zwar zu den Hörerinnen und Hörern der am Preisverfahren beteiligten Sendestationen. In diesem Jahr und an diesem Wochenende wurde der Salzburger Stier in Meran vergeben, und zwar an Lisa Eckert aus Österreich, an Patti Basler aus der Schweiz und an das Musikduo Simon Jan aus Deutschland. Den Ehrenpreis bekam Gerhard Polt.
Es gibt Preise, die man vielleicht nicht so für sich selber so, ja, die nimmt man an, weil er ja anzunehmen ist, annehmbar ist, weil man die Leute, die ihm vergeben, vertraut oder weil die mit dem Metier zu tun haben. Aber es gibt sicherlich Preise, wie zum Beispiel der jetzt da, den ich kriege, den finde ich hochinteressant, weil der Salzburger Stier hat was Besonderes. Er hat die Besonderheit, dass es ein Preis ist, der für Leute da ist, die innerhalb des deutschen Sprachraums sind.
Übrigens, im nächsten Jahr kommt der Salzburger Stier nach Deutschland und zum Deutschlandfunk. Der Frankfurter Paulskirche soll in Zukunft bundesweit, die Frankfurter Paulskirche muss es heißen, soll in Zukunft bundesweit sichtbarer werden. Das wünscht sich jedenfalls Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Dazu schlägt Feldmann ein Demokratiezentrum vor, das in der Kirche oder auch außerhalb errichtet werden könnte. Die Paulskirche ist so symbolträchtig wie wenige andere Orte in Deutschland. Dort tagte 1848 monatelang das erste gesamtdeutsche Parlament. Auch Bundespräsident Walter Steinmeier beklagte zuletzt, dass Deutschland zu wenig in die Orte seiner Demokratiegeschichte investiere.
Das waren die Kulturmeldungen mit Katja Lückert. Ja, auch beim Streiken nicht den Humor verlieren. Unter dem Motto Maria 2.0 fordern Frauen in der katholischen Kirche die Gleichstellung. Mehr dazu nach den Nachrichten in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Rainer Brandes. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Tschüss und einen schönen Sonntagabend.